Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Religion und Rassismus, das ist unser Thema heute. Ein schwieriges Thema. Dazu möchte ich jetzt mit Sarah Wetscherer sprechen. Sarah Wetscherer ist Theologin, Pädagogin und bei der Vereinten Evangelischen Mission mit Sitz in Wuppertal zuständig für Bildung und globales Lernen. Und im letzten Monat ist ihr Buch erschienen, das heißt »Wie ist Jesus weiß geworden? Mein Traum von einer Kirche ohne Rassismus«. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke. Ich freue mich, hier zu sein.
Worum es Ihnen geht, das haben Sie eigentlich schon zusammengefasst darin, wem Sie neben Ihren Großeltern und den Kindern Ihr Buch gewidmet haben. Das ist nämlich für all die, die in der Kirche Schmerz erfahren mussten, obwohl ihnen das Gegenteil versprochen wurde. Das heißt, Sie zielen direkt aufs Selbstbild der Kirche, dass die Kirche nämlich ein guter Ort ist, ein Safe Space für alle, die Schutz brauchen. Für mich war sie das, aber ich bin eben auch weiß. Wie safe war die Kirche für Sie?
Ja, Sie sagen es schon, Kirche sieht sich selbst als safer Space. Hier sind alle willkommen und wir sind alle gleich. Das hört man in der Kirche nicht selten. Ich habe erlebt, dass sie das ist, solange man in die Norm passt. Wenn man heterosexuell weiß und gebildet ist, hat man da gute Chancen, glaube ich. Aber sobald man nicht der mehrheitlichen Norm entspricht, wird man anders behandelt. Meist ist es gut gemeint und genau das macht es eigentlich so schwierig, auch das zu kritisieren.
Das Symbol für Rassismus, den die Handelnden selbst gar nicht bemerken, ist ja das zentrale Glaubenssymbol eigentlich, nämlich Jesus am Kreuz. Da hängt in den Abbildungen in der Regel ein weißer Westeuropäer, obwohl der biblische Befund ja etwas ganz anderes nahelegt.
Ja, ganz genau. Also wenn man sich die biblischen Figuren anguckt, dann merkt man doch eigentlich ziemlich schnell, wenn man drüber nachdenkt, wo die Handlungen stattgefunden haben, dass diese Menschen eigentlich nicht so weiß sein können, wie wir sie häufig abbilden oder auch im Kopf haben.
Und warum lässt sich das so schwer verändern? Ich meine, es ist ja in den Kirchen oder auch in der Bibelwissenschaft eben klar, dass das Bild nicht stimmen kann. Und schon vor 100 Jahren musste Max Liebermann ein Bild ummalen, auf dem er Jesus als jüdischen Jungen darstellte. Und heute sind es zum Beispiel die Kinderbibeln, die eben die weißgespülten Bilder weitertragen. Warum ist die Veränderung so schwer?
Ja, also der weiße Jesus, der ist nicht ganz zufällig entstanden. Anfangs, da war es nicht so wichtig, dass man Menschen realitätsnah beschreibt und darstellt, sondern dass ihre Funktion dargestellt wird. Und man wollte symbolisieren, dass Jesus eben ein Herrscher war. Also stellte man ihn ähnlich wie Zeus dar. Das mitteleuropäische Aussehen, das kam dann im Mittelalter den Menschen auch wieder ganz gelegen, weil er dadurch eben, wie Sie gerade schon sagten, weniger jüdisch ausgesehen hat. Und auch in der Kolonialzeit und letztendlich dann sogar auch in der NS-Zeit bediente man sich gern des Bildes des weißen Jesus. Und so bekam er eben eine absichtsvolle Dimension, die da lautet, weiß sind die Herrschenden.
Andererseits ist ja ein bisschen so auch der Clou der Erlösungsvorstellung im Christentum, dass Gott eben in Jesus ein konkreter Mensch geworden ist. Das heißt, man kann die Vorstellung vielleicht genauer ans historische Setting anpassen, man kann sie aber jetzt nicht völlig von durch Rassismus geprägten Diskursen lösen.
Ja, ganz genau, so ist es. Also man kann es nicht ganz lösen, weil es eben genau diese koloniale Vorgeschichte hat und die ist nicht wegzudenken.
Wie wichtig ist Ihnen das Bild von Jesus?
Das ist mir schon wichtig und auch eben die korrekte Darstellung, weil ich mich selbst als Kind of Color in der Kirche zurückerinnere und ich mich nie repräsentiert gesehen habe in der Kirche. Nicht in Kinderbibeln, nicht in Darstellungen, dafür aber eben auf Spendenplakaten und als hilfsbedürftig. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dass Kinder of Color sich auch repräsentiert fühlen, wo sie denn auch eigentlich repräsentiert waren, nämlich zu Zeiten der Bibel und in der Bibel. Wenn wir bedenken, dass unsere Gesellschaft aus 41% Kindern mit Migrationsgeschichte besteht, dann ist das eine große Anzahl als Kindern, die es ja verdient haben, auch repräsentiert zu werden in unserer Kirche, um eben auch nochmal anders willkommen bzw. willkommen da zur Mitgestaltung auch eingeladen sind.
Hat der Rassismus in den Kirchen eine eigene Sprache oder eine besondere Ausprägung?
Ja und nein. Also natürlich gibt es in der Kirche ganz offenen Rassismus. Auf den beziehe ich mich aber weniger, denn der wird natürlich, und es ist auch gut so, öffentlich an den Pranger gestellt. Aber viel schwieriger ist es, den Rassismus zu enttarnen, der im Deckmantel der Nächstenliebe daherkommt. Das Narrativ schwarz sind die Armen und weiß sind die Helfenden, Das lieben wir in der Kirche. Wie ich gerade schon angedeutet habe, wir helfen so gerne. Und deswegen sind Menschen of Color auch schon auch sichtbar in unserer Kirche. Auf Fairtrade-Produkten, auf Spendenplakaten, in unseren Fürbittengebeten, in der Diakonie. Sie sind eben als Hilfsbedürftige willkommen. Ich sehe aber kaum Menschen of Color, die wirklich auch Kirche mitgestalten, die repräsentiert werden in bildlichen Darstellungen, als Mitgestalter in Leitungsgremien, im Pfarramt selbst. Da kommen sie eben weniger vor. Sie kommen vor auf Gemeindefesten und können ihr exotisches Essen beisteuern oder also vermeintlich exotisches Essen oder durch musikalische Beiträge sich einbringen. Aber wirklich als Mitgestalter auf Augenhöhe, da fehlt es uns an Menschen of Color.
Wenn man gemein ist, könnte man sagen, es bildet vielleicht aber auch genau das die Situation in den Gemeinden ab. Denn weißere Orte als evangelische Kirchengemeinden zum Beispiel kenne ich kaum.
Ja. Total. Also wenn ich durch die Innenstadt gehe, sehe ich ganz andere Menschen als die Menschen, die mir sonntags morgens im Gottesdienst begegnen.
Mit diesem wohlmeinenden Rassismus von denen, die es ja nur gut meinen, können Sie da schwerer oder leichter mit umgehen als mit dem Rassismus derer, die sich eben aktiv fürs Hassen entschieden haben?
Ich empfinde es als schwerer, weil Hilfe und gut Gemeintes in Frage zu stellen, das scheint mir doch an vielen Stellen in der Kirche ein großes Tabu zu sein. Die Absicht, die steht immer im Vordergrund und verhindert eigentlich eine selbstkritische Auseinandersetzung dieser guten Absichten. Also, dass gut gemeint nicht immer gut ist, das wissen wir eigentlich. Aber vielleicht mache ich das mal an einem Beispiel fest. Wenn ich zum Beispiel durch einen Unfall jemandem ein Bein breche und es keine böse Absicht war, sondern eben ein Unfall, dann würden wir uns eigentlich immer erst um das gebrochene Bein kümmern und nicht um die Person, die das Bein unbeabsichtigt gebrochen hat, weil die jetzt Schuldgefühle hat oder empört ist über den Unfall und so weiter. Bei Rassismus machen wir es aber genauso. Wir lassen das Bein häufig links liegen und kümmern uns um die UnfallverursacherInnen.
Also, dass die von Rassismus betroffene Person dann noch jemanden trösten muss, sozusagen, der oder die sie verletzt hat.
Ja, ganz genau, ganz genau. Mhm.
Sagen Sie deswegen, dass man in den Kirchen eigentlich weniger über schwarze Menschen reden müsste und vielmehr über weiße Menschen und übers Weißsein?
Ja, wenn ich jetzt in dem Bild bleiben würde, die Schuldgefühle der UnfallverursacherInnen. Das sind ja auch echte Gefühle. Und ich glaube, wir müssen einen Weg finden, wie wir uns um das gebrochene Bein kümmern können und gleichzeitig die UnfallverursacherInnen in den Blick nehmen und uns auch um ihre Gefühle bezüglich der Unfälle kümmern. Also wir dürfen nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen und uns nur jetzt um das Bein kümmern, sondern dürfen die andere Person auch nicht ganz da stehen lassen, weil das sind ja echte Gefühle auf allen Seiten. Menschen of Color sind negativ von Rassismus betroffen und dadurch benachteiligt. Weiße Menschen sind durch das System bevorteilt. Aber letztendlich haben wir uns alle unsere Rolle in dieser Welt nicht ausgesucht. Auf allen Seiten gibt es, glaube ich, echten Schmerz.
Ich selber bin in der evangelischen Jugend groß geworden und vieles, was wir damals zum Beispiel eine Weltengagement gemacht haben, das ist im Rückblick zutiefst peinlich und fragwürdig. Und doch hat mir das auf der anderen Seite auch die Augen geöffnet und mich vielleicht sogar politisiert auf eine Art, wie das sonst auf dem Dorf außerhalb der Kirche gar nicht möglich gewesen wäre. Und ich erzähle das jetzt nicht, weil ich mir von Ihnen irgendwie eine Absolution für meine weißen Schuldgefühle erhoffe oder so, sondern ich erzähle das als Hintergrund meiner Frage an Sie als jemand, die sich eben zum Beispiel im Rahmen der Vereinten Evangelischen Mission mit Bildung befasst. Wie kann man gerade in der Kirche aufgreifen, dass Lernen eben selten beim Idealzustand anfängt, sondern immer über Umwege geht und immer schon in bestimmten, eben von Rassismus geprägten Situationen stattfindet und anfängt?
Also ich glaube, dass der Austausch da ganz, ganz wichtig ist. In der Vereinten Evangelischen Mission bieten wir Bildungsformate häufig nur gemeinsam an, also mit Menschen aus Asien, Afrika und Deutschland zusammen. So werden gleich unterschiedliche Perspektiven deutlich. Wenn Sie jetzt von Ihren Erfahrungen der evangelischen Jugend berichten und Menschen aus Asien und Afrika dann mit in so einem Bildungsformat, sag ich mal, sitzen und erzählen, wie sie das wahrnehmen, als ausschließlich Hilfsbedürftige wahrgenommen worden zu sein, dann macht das, glaube ich, ganz, ganz viel. Also Begegnung und Austausch ist da unheimlich wichtig, dass wir einander zuhören und dadurch eben auch gut gemeinte Absichten nutzen, um es auch wirklich gut zu machen. Also, dass wir viele engagierte Menschen in der Kirche haben, das ist ja toll, das ist eine gute Voraussetzung. Aber da jetzt einen Bogen zu kriegen, um diesen Willen und dieses Engagement auch so zu nutzen, dass wir rassismussensibel werden, das können wir, glaube ich, wenn wir einander zuhören und unterschiedliche Perspektiven hörbar machen.
Sie ziehen ja ein ziemlich ernüchterndes Fazit, dass es nämlich nicht viele Orte innerhalb der Kirche gibt, an denen Sie sich wirklich richtig wohlfühlen. Warum arbeiten Sie trotzdem in der Kirche?
Ich finde das gar nicht so ernüchternd. Ich habe nicht viele Orte, aber ich habe ja diese Orte. Und die lassen mich wirklich hoffen, dass es genug Menschen gibt, um daran zu erinnern, wie Kirche ursprünglich gedacht war. Kirche war nämlich nie monokulturell gedacht. Die ersten Gemeinden, die wurden von Paulus im Neuen Testament gewarnt, dass sie sich nicht spalten sollten, weil eben ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Und wenn ich in die Bibel blicke und mir anschaue, mit wem Gott Geschichte schreibt, dann waren es immer Menschen, die am Rande standen. Es war nie die Dominanzkultur. Und das glaube ich wirklich zutiefst. Das hat mich schon mein ganzes Leben lang auch an Gott und an dem christlichen Glauben fasziniert. Und dafür will ich einfach laut werden, dass sich die gesamte Kirche daran erinnert und dafür eintritt.
Wie ist Jesus weiß geworden? Die Theologin und Pädagogin Sarah Wetscherer träumt von einer Kirche ohne Rassismus. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne. Danke auch für die Fragen.
Wenn Sie mehr lesen möchten, was sich unbedingt lohnt, das Buch von Sarah Wetscherer ist erschienen im Patmos Verlag. 200 Seiten kosten 19 €.